Ein Podcast wie kein zweiter.
Aber alleine machst du sicher nicht weiter.
Und was wäre das auch für ein Monolog?
Humoristisch und trocken, das ist unser Ton.
Eben. Kann ich mal auch meinen Dad-Job rocken?
Mich wird's nicht mehr schocken.
Sag mal, Nico, hast du noch irgendwas zu sagen?
Benz, es gibt nur noch zwei offene Fragen.
Willst du auch eine Taube sein?
Na, warum folgst du denn noch nicht bei Spotify rein?
Deine 3 Sekunden Aufmerksamkeit bedeuten uns mehr, als du denkst. Hör doch gerne mal rein.
Oh fuck, da haben wir jetzt gar nicht drüber geredet. Stimmt.
150. Ist mir gerade auch erst eingefallen.
Wir quatschen hier schon seit einer halben Stunde. Dann drückt der Mann auf Aufnahme, lässt das Intro laufen und danach hämmert er raus, dass es die 150. Folge ist. Das kann ja wohl nicht wahr sein.
Verrückt. Und wir haben euch richtig was vorbereitet. Ein Blumenstrauß an Überraschungen.
Haben wir gar nicht.
Nee, haben wir auch nicht. Wir waren versucht und nicht genug hinterher, daher willkommen zur 150. Folge Power & Com Podcast.
Alter, heute ist gerade ein ganz normaler Dienstag gefühlt. Dabei ist nicht mal Dienstag, aber trotzdem.
Nee. Wenn Dienstag wäre, wären wir schon wieder am Arbeiten und das hätte unsere Woche bestimmt schon versüßt. Aber wie war denn deine letzte Woche?
Grauenvoll, absolut grauenvoll. Es war eine furchtbare Arbeitswoche. Ich war sehr erschöpft, kam leider wenig zum Lesen und noch weniger zum Vorbereiten für heute. Deswegen bin ich, glaube ich, das passt dann aber auch nachher zu unserem letzten Titel, den wir heute besprechen, sehr konzeptionslos unterwegs daher. Aber ich habe mich trotzdem gefreut, heute endlich aufnehmen zu können. Ja, und dir?
Ja, es war eine, ich würde sagen, okaye Woche. Mhm. Ich habe viel mehr gelesen jetzt am Ende, vor allen Dingen gestern noch, als ich dachte, weswegen ich noch so ein, zwei Titel mit dabei habe, über die wir vorher noch nicht gesprochen haben.
Ja.
Allem voran den neuesten Jason Aaron-Titel, über den wir reden müssen. Ich sehe die Verwirrung in deinem Gesicht.
Absolut.
Ich kläre dich später auf.
Alles klar. Ich gucke gerade in die Themenliste und denke, was? Okay, ich bin gespannt.
Ja, aber es hat sich ein bisschen was getan. Die News waren ja die letzten Wochen eher spärlich.
Ja.
Wie sieht es denn diese Woche aus? Haben wir was, über das wir reden sollten?
Ein paar Sachen waren tatsächlich. Vieles ist eher Gerüchte. Ein paar Sachen fand ich auch sehr spannend. Und normalerweise bin ich ja kein großer Freund von Lizenztiteln, also von Lizenz-Crossovern und so weiter.
Ah, ja, also, stimmt, wir mögen Marvel und DC überhaupt nicht.
Nee, gar nicht. Nee, also Lizenz-Crossovern, sowas mag ich ja nicht. Die aktuelle Avengers-Alien-Sache gefällt uns sehr gut, mir ganz besonders gut. Und jetzt wurde ein neues Crossover angekündigt aus diesem Lizenztopf, was ich irgendwie ziemlich nice finde. Spider-Man Predator.
Ja, passt doch schön zusammen eigentlich.
Pass auf, geschrieben von Benjamin Percy.
Das ist interessant.
Das ist nice, oder?
Hat er vorher schon mal Spider-Man geschrieben?
Keine Ahnung, ich glaube, er war aber schon mal am Predator dran. Marcello Ferreira soll zeichnen. Mhm. Predator vs. Spider-Man soll nächstes Jahr kommen. Das erste Cover sah schon gory aus. Ja, angekündigt für 2025, es gibt aber, glaube ich, noch keinen konkreten Termin, zumindest habe ich jetzt noch nichts gefunden. Ich bin sehr hyped. Finde ich sehr cool.
Finde ich eine interessante Mischung.
Ja.
Aber passt ja auch zu Spider-Man, dessen Antagonisten ja immer irgendwie Tiere in Anführungsstrichen sind.
Mhm.
Das so zusammenzubringen. Interessante Idee.
Ja. Vorher gab es ja Wolverine Predator und Black Panther Predator. Wolverine Predator soll ja ganz gut gewesen sein, Black Panther eher nicht so. Bin gespannt. Twisted Comics, ein US-Verlag, den ich bisher noch nicht so wirklich auf dem Schirm hatte, hatte sich die Lizenzrechte für Black Mirror, also diese Netflix-Sci-Fi abgedrehte Serie, besorgt und plant nun im nächsten Jahr Black Mirror Comics zu veröffentlichen.
Finde ich super interessant. Ich liebe diese Serie. Mhm. Das ist genau meins, wer das nicht kennt. Im Kern geht es darum, dass wir ein Setting haben wie heute, die heutige Welt. Und es wird so ein technisches Gadget meist reingeworfen oder eine Idee wird reingeworfen. Mhm. Ja, und es wird so ein bisschen eine Geschichte erzählt drumherum. Was macht das mit den Menschen? Was passiert mit denen? Und ich habe mir immer gewünscht, dass da noch mehr kommt. Auch wenn ich mir vorstellen kann, dass es irgendwann schwierig ist, noch neue Ideen irgendwie aus dem Hut zu zaubern.
Ja. Ich fand, also ich habe ganz wenig geguckt davon tatsächlich und okay. Fand, glaube ich, die allererste Folge, das war, glaube ich, die mit dem Schwein.
Ja.
So unglaublich verstörend. So absolut verstörend, dass es mir denn etwas schwer fiel, weiter zu gucken.
Also ich muss derzeit immer an eine Folge denken, da geht es darum, dass eine junge Frau ihren Freund verliert, ich glaube bei einem Autounfall.
Ja.
Und es gibt eine Firma, die dir anbietet am Anfang, hey, du kannst
ja.
Chats mit ihm hochladen und dann kannst du mit ihm chatten. Also eine AI, die ihn imitiert.
Ja.
Und dann kannst du Voice-Samples hochladen.
Ja.
Und dann kannst du mit ihm telefonieren. Und irgendwann kannst du dir auch einen, dann kriegst du irgendwann Videobotschaften und irgendwann kannst du auch einen Roboter kaufen, der so aussieht.
Ja, das hat, die habe ich auch gesehen, ja.
Und da muss ich derzeit mit allem, was wir derzeit haben an Technologie, sehr oft dran denken, wenn wir sind da.
Bald,
wir sind
ja.
Ja, wir sind ziemlich nah an diesem Punkt.
Zumindest Chatten in den ersten kein, Steps.
Davon. Chatten ist kein großes Problem. Ich habe mir vor kurzem ein ChatGPT gebaut und habe da einfach mal 10.000 Zeilen Chatcode von mir reingeladen und habe dem gesagt, hier, sprich mal wie ich. Und das war erschreckend.
Echt?
Ja, das war wirklich erschreckend. Das konnte der wirklich gut. Der hat mich sehr gut imitiert, ja.
Okay.
Klar, so, der
kennt Andreas, bist das wirklich du?
Klar, der kennt dann irgendwie die persönliche Beziehung und Vorkommnisse nicht. Da gehört natürlich noch viel mehr dazu. So.
Ja.
Aber dass er schon dieselben Worte in derselben Häufigkeit und selben Reihenfolge verwendet wie einer selbst, das war schon erschreckend genug. Mhm. Ich habe ein nettes Zwiegespräch mit mir darüber geführt.
Okay. Ich habe jetzt gerade ein bisschen Angst, dass ich hier eigentlich gerade mit Skynet telefoniere, aber.
Wäre doch okay. Hauptsache beide haben Spaß, ja.
Dann wollen wir weitermachen in den News.
Ja, gerne.
Es sind ein paar Verkaufszahlen rausgekommen. Absolute Batman 1, wir reden nachher nochmal über Teil 2, hat gerade einen großen Meilenstein in Sachen Verkaufszahlen erreicht. Über 400.000 Einheiten, boah, inklusive der Nachdrucke, sind rausgegangen.
Das ist viel.
Für DC Comics gerade ziemlich viel. Was ich spannend finde, ist, dass IDWs Turtles 1, der Neustart, nur im First Print über 300.000 Einheiten verkauft hat.
Das ist interessant. Das ist eine Verschiebung, die man so, glaube ich, gar nicht wahrnimmt.
Nee, überhaupt nicht. Wo wir bei Jason Aaron waren vorhin, ja?
Ja, ja. Das, okay.
Krasse Zahlen, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Ein bisschen Gerücht habe ich noch.
Oh, oh. Ich liebe Gerüchte.
Na, mal gucken, wie lange noch. Es wird gemunkelt. Seitens unserer britischen Blabbermaus-Leiter.
Ich weiß nicht, wie du meinst.
Ja, ja. Möglicherweise könnte Dan Slott seinen Exklusivvertrag mit Marvel nicht verlängern und zu DC Comics wechseln. Er wird gehandelt als nächster Superman-Autor.
What?
Ja! Im
What?
Nächsten Jahr. Ja, Superior Spider-Man, Dan Slott.
Ja, ja, ich verstehe, ich verstehe. Mhm. Superman kriegt ein Tech-Unternehmen und ja.
Ja, übernimmt den LexCorp oder sowas.
Man weiß es nicht so genau.
Ja, ja. Ja,
Hauptsache, er hat hinterher eine App. ja, weil.
Oder er kommt mit einer TARDIS zur Arbeit.
Ja, oder er liefert nochmal so ein Silver Surfer-Ding nach mit Superman.
Ich sag immer noch, dass das zum Großteil an den Allreds lag. Dass
ja.
Ich denke, er hat. Dan Slott ist ja ein Verfechter der Marvel-Methode. Das, was Stan Lee groß gemacht hat. Ich versuche jetzt nicht zynisch zu klingen, das wird mir nicht gelingen. was heißt, die Menschen am Zeichenbrett machen die Arbeit, setzen anschließend ein paar Texte drüber und heimsen den Ruhm dafür ein. Das war Stan Lees Marvel-Methode.
Ja.
Sehr zynisch formuliert.
Ja. Ja, ich bin kein großer Dan Slott-Fan. Auch wenn mir Silver Surfer super gut gefallen hat, wahrscheinlich hast du recht. Daher, mal gucken, was er da macht.
Ja. Also der Silver Surfer, den er zusammen mit Mike Allred und Laura Allred gemacht hat, war sehr Doctor Who-lastig. Und Dan Slott ist, glaube ich, der größte Doctor Who-Fan neben Steffen Volkmar auf diesem Planeten. Grüße gehen raus. Also an Steffen, nicht an Dan Slott, der kennt uns nicht.
An den auch, aber.
An den auch, klar.
Der wird es niemals hören, ja.
Das hat man schon gemerkt, also da wurde eine Menge Doctor Who gechannelt, aber ich glaube trotzdem, dass ein Großteil des Plots nicht von Slott kommt. Ja.
Ja, ja, du, mal gucken. Aber es ist ja auch interessant, wenn man so einen Vertrag nicht verlängert bekommt.
Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass das an Marvel liegt. Dafür ist Densler zu groß. Das wird nicht an Marvel liegen. Also die würden den wahrscheinlich, ich denke, er hat Bock.
Ja, gucken
oder
wir mal.
Oder das Gegenangebot ist einfach interessanter. Ja, ich meine, er hat ja schon mal für DC geschrieben, er hat vor Jahrzehnten schon mal in Batman kleine Sachen geschrieben. Da war er noch lange nicht auf dem Level, auf dem er heute ist. Aber naja. Tilly Walden arbeitet gerade am dritten Clementine-Buch. Das soll im Sommer rauskommen.
Sehr schön.
Hast du beide Vorgänger gelesen?
Bisher nur den ersten. Ich muss noch den zweiten. Ist der schon auf Deutsch raus? Ich glaube nicht.
Ich glaube, das zweite ist raus. Obwohl.
Echt?
Ich, keine Ahnung, also ich weiß, dass das eigentliche Release schon einen Moment her ist. Das heißt aber nicht, dass CrossCult das jetzt schon gebracht hat.
Ich finde bei CrossCult nur Clementine 1.
Ach du Scheiße. Wenn okay, warte mal. Wann ist denn das zweite rausgekommen? Ich muss gerade mal gucken. Bei Image. Ja, ist ja erst 2 Jahre her.
Ja, ja. Daher, nee, ich habe bisher nur den ersten gelesen.
Wieso ist der nicht auf Deutsch draußen? Der ist Ende 23, ist der bei Image erschienen. Also September 23.
Du, da können wir jetzt wahrscheinlich lange Abhandlungen drüber sprechen. Sagen, mein Kommentar dazu ist, wir haben schon vor 1,5 Monaten gesagt, Junkyard Joe müsste kommen, weil wir ein Newsletter von CrossGuide bekommen haben.
Ja.
Bisher ist es noch nicht im Print gesehen worden.
Mhm. Ich weiß. Wir haben ja in der letzten Folge, glaube ich, schon drüber gemutmaßt.
Der nächste Hellboy-Band wird auch, glaube ich, gefühlt seit einem Jahr immer weiter geschoben.
War es nicht so, dass der mit dem Platzhalter versehene nächste Hellboy-Universumsband auf ein Datum geschoben wurde, was eigentlich nach dem darauffolgenden Hellboy-Universumsband lag?
Kann sein, ja. Genau, genau den Band meine ich aber. Also daher.
Krass.
Ich weiß es derzeit nicht. Ich bin immer froh, wenn CrossCult was bringt, wenn was hier ankommt. Ja. Aber da vermisse ich aktuell schon ein paar Titel.
Naja, dann gibt es noch einmal Geburtstagsgrüße als letzte News. Alan Moore ist diese Woche 71 Jahre alt geworden.
Alles Gute, alter Mann.
Genau, Anfang der Woche. Also, wenn ihr das jetzt hört, vor exakt einer Woche. Genau. That's it. Frage. Was hast du als letztes gelesen?
Als allerletztes habe ich den Jason Aaron-Titel gelesen.
Ah, deswegen taucht er ja nicht auf. Ah, okay.
Doch, der taucht da auf. Er ist der erste Titel, den ich besprechen möchte.
What the fuck?
Ich habe es auch nicht mitbekommen. Ich wusste es erst, als ich es gestern aufgeschlagen habe. Denn ich habe eine Geschichte über ein Multiversum gelesen, in der einer der mächtigsten Figuren feststellt, dass er nicht genug bekommen kann und deswegen seine Duplikate in anderen Multiversen beklauen möchte.
Was gerade klingt wie Thanos, aber wenn ich hier sehe, was da steht, was? Erzähl, komm, hau raus.
Onkel Dagobert. Ja. Ich habe gestern beim Einkaufen das neue lustige Taschenbuch bekommen. Und in dem neuen lustigen Taschenbuch ist Onkel Dagobert und der Infinity-Taler, geschrieben von Jason Aaron.
Ist das dein Ernst?
Ja.
Das muss ein anderer sein, oder?
Nein, glaube ich nicht. Es steht auch drin, Jason Aaron von Marvel hat Thor geschrieben, kommt mir bekannt vor.
Alter.
Er ist es. Genau, das ist genau die Handlung, die ich gerade gesagt habe. Ein Dagobert aus einer Dimension kriegt nie genug. Er hat immer das Gefühl, er ist immer noch leer, obwohl er all das Geld seiner Welt bereits in seinem Geldspeicher hat. Und er findet dann eine Möglichkeit, durch die Multiversen zu reisen, und sofort ist ihm klar, was ihm fehlt. Er möchte nicht der reichste Mann der Welt sein, er möchte der reichste Mann des Multiversums sein. Und wie man das wird, ist auch klar, man muss alle anderen Dagoberts dieses Multiversums beklauen. Und ist eines dieser Marvel, Disney Crossover, die jetzt rausgekommen sind. Es gibt ja noch beides mit Donald und Wolverine.
Daher kommt das, okay.
Genau, daher kommt das. Ist im Deutschen im lustigen Taschenbuch, das hier in Nummer 591 erschienen.
Ja.
Und ehrlicherweise, ich habe mich da vorher gar nicht mit beschäftigt. Ich wusste, dass ich jetzt rausgekommen habe, versucht das zu bekommen, habe es gestern im Laden mitgenommen und dachte gestern Abend, ach, das fängst du nochmal an, jetzt. Und ich habe gedacht, hey, das wird wohl die Hälfte oder so des lustigen Taschenbuchs sein, die diese Story einnimmt. Es sind aber knapp 50 Seiten.
Okay, richtig krass. Also das ist es ein aktuelles lustiges Taschenbuch?
Das ist das Neueste, was gerade
auch. Das Neueste. Ist, ja. Das ist tatsächlich ein Marvel-One-Shot gewesen oder eine Marvel-Ausgabe. Uncle Scrooge and the Infinity Dime ist dieses Jahr erschienen bei Marvel.
Ja, genau. Und es gab vorher ja schon die Diskussion, kommt es bei Panini oder kommt es bei Egmont?
Ja.
Weil man sich unsicher war und relativ früh hat Panini kommuniziert. Also bei uns kommt es nicht. Wenn es kommt, dann kommt es bei Egmont. Und die haben es jetzt halt in die neueste lustige Taschenbuchausgabe reingepackt.
Das ist ja krass. Also das heißt, die Komplettisten rennen jetzt alle los.
Genau. Die rennen jetzt wahrscheinlich alle los und holen sich ein lustiges Taschenbuch, so wie ich.
Ja.
Und lesen dann halt, nee, nicht mal 50 Seiten. Es sind vielleicht knapp 40, wie diese Story ausgeht. Und man kann sich schon vorstellen, wenn ich sage 40 Seiten, das ist ein bisschen Konzept. Dann wird da durchgerusht und dann gibt es natürlich das obligatorische Happy End zu der ganzen Story. Ist ganz nett. Kann man mal machen. Ist ein Schmunzler wert. Ist aber nicht so groß und episch, wie sich's von außen anfühlt. Oder anhört, finde ich.
Ich muss gerade lachen. Ich gucke jetzt natürlich da, wo ich normalerweise Comics kaufe, beim großen A, das wisst ihr. Wie viel hat das lustige Taschenbuch gekostet? Erzähl mal.
Das lustige Taschenbuch hat 7,99 gekostet.
7,99 €. Die Kindle-Ausgabe nur von diesem einen Heft, was angegeben wird als Marvel-Publikation mit 58 Seiten, kostet 8,99 €.
Ja. Dafür kann man es da wahrscheinlich in ein bisschen größer lesen, hat aber weniger.
Ja.
Denn ich habe jetzt halt ein lustiges Taschenbuch. Ne? Danach geht es ganz normal weiter aus der Welt von Mickey und Donald. Werden noch mehr Geschichten erzählt. Ich habe es noch nicht gelesen. Werde ich mit Sicherheit aber die nächsten Tage. Ich hatte aber ehrlicherweise gedacht, dass diese Story, warum ich es mir geholt habe, ein bisschen mehr ist.
Mhm. Krass. Ich glaube, ich werde mir das trotzdem holen. Einfach nur aus Gag. Weil ich weiß, in den Supermärkten, wo ich regelmäßig einkaufe, stehen die halt direkt an der Kasse, die lustigen Taschenbücher. Und jedes Mal, wenn ich mit einer meiner Töchter einkaufen bin, eigentlich eher mit der Großen, die Kleine guckt da noch nicht so hin, muss ich jedes Mal eins mitnehmen. Und ich glaube, diesmal werde ich es vorschlagen. Wir nehmen eins mit.
Ja, dann schnappt ihr das. Wenn ihr dann 15 Minuten Zeit hast, dann hast du das auch gelesen. Ist, wie gesagt, ist ein ganz cooler Gag.
Ja.
Viel mehr ist es dann am Ende aber auch nicht auf den paar Seiten.
Krass, sehr cool.
Ja, aber schön, dass du auch nicht wusstest, dass es von Jason Aaron ist. Ich habe es gestern erst festgestellt, als ich aufgeschlagen habe, da stand Jason Aaron. Nee, jetzt muss ich den Intro-Text auch nochmal lesen, den redaktionellen Text. Und ja, es ist der Jason Aaron, ja.
Dieser obligatorisch übersprungene Intro-Text, mal ganz ehrlich, also wann lesen wir die mal, ja?
Ich lese ihn
ganz selten,
wirklich nur, wenn ich, glaube ich, in Reihen einsteige, wo ich lange nicht drin war.
Ja.
So, bitte erzähl mir, was kurz vorher passiert ist. Alles klar, danke. Oder wenn es jemand besonders ein Vorwort geschrieben hat. Also Vorwörter mag ich ja sehr gerne.
Mhm.
Die lese ich auch dann immer. Aber sonst, nee, sonst überspringe ich das.
Ja.
So wie in dem Fall.
Ich habe heute was Extravagantes. Was sehr Extravagantes. Ja, ich habe ja,
das stimmt.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin ja nicht so der allergrößte Manga-Leser und habe mich jetzt obwohl ich angefangen habe, einige zu lesen, bin ich mal ganz links abgebogen Richtung Südkorea. Was aber dahin rührte, dass ich eine Anime-Serie zuletzt gesehen habe, nämlich Solo Leveling auf Crunchyroll, die mir wahnsinnig gut gefallen hat. So gut gefallen hat, dass ich was gemacht habe, was ich eher selten tue. Ich habe bei einer Anime-Serie zur Vorlage gegriffen und das passiert wirklich extrem selten. Und habe dann festgestellt, dass es gar kein japanischer Manga ist, was man halt an dem Anime schon merkt, dass er in Südkorea handelt, sondern ein Manhwa. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Mhm. Die südkoreanischen Publikationen heißen, glaube ich, Manhwa. Und die chinesischen heißen, glaube ich, Manhua. Das war hundertprozentig falsch ausgesprochen. Aber da ist auf jeden Fall noch ein U mit dazwischen. Und Südkorea Manhwa. Ist ursprünglich als Webroman im Jahr 2016 erschienen, die Story vom Autor Shugong. 2018 denn als Webtoon zusammengezeichnet mit Dubu. Das muss ein mittlerweile leider verstorbener koreanischer Zeichner sein. Und als Print erscheint dieser Webtoon mittlerweile in 10 Bänden bei Ultraverse. Der 11. Band kommt jetzt im Ende dieses Monats, nächste Woche, diese Woche glaube ich jetzt sogar. Ja, seit Frühjahr 2024 dann als Anime-Serie von A1 Pictures. Sagt dir das überhaupt was? Kennst du das?
Ja, ich habe den Manga hier liegen, den ersten.
Manhwa.
Manhwa.
Genau.
Wie auch immer. Habe ich aber ehrlicherweise für meine Frau gekauft.
Ja.
Mal irgendwo auf einer Messe, wo der Jo Cups den so angepriesen hatte.
Okay. Ich bin drüber gestolpert, weil ich halt momentan alle so die letzten 4-5 Jahre Anime-Empfehlungen durchgucke, die alle so extrem gehypt werden. Und da war der ganz weit oben mit dabei. Er hat mir so gut gefallen, dass ich wirklich beim ersten Band angefangen habe. Und habe jetzt 4 Bände durchgeballert diese Woche. 4 Manhwa-Bände. Ja. Es geht um, handelt wie gesagt in Südkorea. Und stell dir vor, in der Welt sind auf einmal aus dem Nichts Portale, sogenannte Gates, entstanden. Ja, so blau schimmernde Portale in eine fremde Dimension, die in Dungeons reinführen. Und zwar solche Dungeons, die wir kennen aus den Videospielen, die wir spielen.
Ah, okay, ja.
Ja, also klassische Rollenspiel-Dungeons. Darin warten Monster, am Ende meistens auch ein Boss. Und wenn diese sogenannten Gates nicht binnen 7 Tagen geschlossen werden, droht die Gefahr, dass die Monster in die reale Welt übertreten.
Ah, okay.
Das Problem dabei ist, dass konventionelle Waffen, Schusswaffen und so weiter, Militärs, keine Auswirkungen auf diese Monster haben.
Mhm.
Gleichzeitig, als diese Gates entstanden sind, haben bestimmte Menschen wahllos Fähigkeiten erlangt. Magische Fähigkeiten, Kampffähigkeiten, Fähigkeiten, die man aus Rollenvideospielen kennt, in bestimmten Rängen aufgeteilt, die wir auch kennen. E-Rang bis zum A-Rang und für Special Tiers sogar den S-Rang. Okay. Genau in diese Ränge sind auch die bestimmten Gates aufgeteilt. Das hat man Erwachen genannt, diese Fähigkeiten, die auf einmal bei den Menschen aus dem Nichts da waren. Und diese Menschen nennt man Hunter, weil diese Hunter haben die Aufgabe, diese Gates zu clearen, diese Dungeons zu clearen. Darin reinzugehen, die Monster zu vernichten und am Ende den Boss zu legen, damit das Gate geschlossen wird und verschwindet und die Bedrohung für die Menschen verschwindet. Was daraus entstanden ist, ist eine Art Geschäftsmodell, weil man festgestellt hat, dass in diesen Dungeons Ressourcen warten, die auf der Mensch, auf der realen Welt überhaupt nicht verfügbar sind und diese Hunter daher mittlerweile zu einer Berufsgruppe herangewachsen sind, die vergleichbar ist mit Rockstars. Das heißt, je höher der Rang eines Hunters ist, desto populärer und berühmter ist dieser Mensch.
Okay, verstehe ich. Ja.
So, Südkorea hat, glaube ich, so 10 bis 12 S-Rang-Hunter. Also das sind dann die, die für diese ganzen extrem heftigen Dungeons herangezogen werden. Im Zentrum der Handlung steht Jin Woo-sung, ein E-Rang-Hunter, der als der schlechteste Hunter der Welt gilt. Er hat das Erwachen hinter sich, aber seine Fähigkeiten und seine Power ist so gering, dass er nahezu irrelevant für jeden Raid in einem Dungeon ist. Er wird halt mitgenommen, weil man meistens für bestimmte Dungeons eine bestimmte Mindestanzahl an Personen bzw. Huntern benötigt. Mhm. Aber wirklich was drauf hat er nicht. Und irgendwann kommt es aber zu einem Vorkommnis, was in die Geschichte als der doppelte Vorfall mit dem doppelten Dungeon eingehen soll, bei dem Jin Woo-sung ein zweites Erwachen hinter sich hat. Das ist extrem selten. Das kommt vor. Und besagt meistens, dass Leute, die einen bestimmten Rang als Hunter haben, eine neue Klassifizierung zugewiesen bekommen können. Meistens höher als den sie vorher hatten. Das ist bei ihm aber nicht so. Er hatte ein zweites Erwachen und ist immer noch auf dem E-Rang. Stellt aber fest, dass er wohl als erster Mensch auf der Welt die Fähigkeit bekommt, zu leveln.
Ah, okay. Also sich hochzuarbeiten.
Daher der Titel. Genau, sich hochzuleveln, Fähigkeiten anzueignen und von dem Rang, den er hat, weiter aufzusteigen. Und ja, das fängt er an auszunutzen. Das war so, das ist so ein geiles Konzept, besonders wenn du irgendwie Spiele dieser Art selbst gespielt hast, ob das jetzt Dungeons & Dragons ist, ob das jetzt Spiele wie Baldur's Gate oder Skyrim oder Elden Ring oder World of Warcraft ist, wenn du damit irgendwie Erfahrung hast und darin schon mal versumpft bist, wie wir beide das garantiert schon mehrfach tausende Stunden in unserem Leben getan haben. Also ich hab den Anime mit den 12 Folgen der ersten Staffel, glaube ich, in 2 Tagen durchgehämmert. War dann so begeistert, dass ich weiterlesen wollte. Also die erste Staffel beinhaltet die ersten 3 Bände. Wollte dann aber die Vorlage komplett lesen. Hab deswegen wirklich die ersten 4 Bände gelesen. Die ersten 3, was vom Content her, was ich dann schon kannte. Und den 4. Band, um einfach weiterzulesen. Das war jetzt einfach das, wo ich stehen geblieben bin. Das hat so eine Sogwirkung aufgebaut, weil so viele tolle Plot-Elemente verbaut sind, die wir aus Videospielen kennen. Das ist so gut konzeptionell dort eingewoben, dass ich extrem Spaß an dieser Handlung hatte. Das ist nichts Extravagantes oder sowas, aber das zieht dich rein. Wenn du irgendwie mit dieser Thematik zu tun hattest, zieht dich das rein. Es ist ein mega Worldbuilding, es ist eine Hammer-Idee. Jeder Band wird dadurch zum Page-Turner. Die Zeichnungen des Manhwas sind gut, in der Action manchmal sehr überladen, kommt meiner Meinung nach nicht an die Anime-Adaption ran. So, wir mussten gerade kurz schneiden, wir hatten gerade einen kleinen Tonaussetzer. Ja, wie gesagt, der Manhwa ist ein absoluter Page-Turner gewesen. Mir hat die das Artwork im Manhwa hat mir recht gut gefallen. In den Action-Szenen war es ein bisschen wirr, ein bisschen überladen und für mich kein Vergleich zu der Dynamik der Action-Szenen in dem Anime. Das war von der Adaption her wirklich ein bisschen dynamischer und nicht so überladen. Das hat man, muss man sagen, das kommt in der Vorlage, also in eigentlich der Adaption des Webromans, nicht so gut rüber. Aber es hat mir trotzdem gereicht, um extrem Spaß daran zu haben. Ja. Ist seltsamerweise, weil man es halt vom Manga eher weniger kennt, in Farbe, also komplett koloriert. Und was ich nicht wusste, Manhwas liest man klassisch so, also was heißt klassisch, so wie wir halt unsere Comics kennen, von links nach rechts und nicht andersrum, wie bei Manga.
Ah, okay. Das war mir auch bekannt.
Für mich ein absoluter Geheimtipp gewesen. Ich habe extrem Spaß daran und dass ich 4 Bände am Stück lese und mich selber stoppen muss, weil ich weiß, dass ich noch andere Themen für die nächste Podcast-Aufzeichnung brauche, daher auch mal noch andere Sachen lesen muss, hat mir gezeigt, das ist was für Leute, die sich für solche Thematiken interessieren. Ja, also von meiner Seite aus eine ganz, ganz schwere Empfehlung. Wie gesagt, bei Ultraverse erschienen 10 Bände bisher. Sehr, sehr gut. Gefällt mir extrem gut.
Vielleicht muss ich da dann noch mal reingucken. Wir haben es ja hier liegen. Ich habe mal zwei Themen getauscht. Einfach, weil es so gut passt. Du hast gerade über Rollenspiele und Fantasy-Welten gesprochen.
Ja.
Daher ziehe ich A House Divided vor. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, der Heiko Hörnig hatte sich bei uns gemeldet über Social Media, hat gesagt, hey, wollt ihr das nicht mal lesen? Ich habe mir das angeguckt, habe gesagt, ja, gerne. Da hat er mir die PDFs zur Verfügung gestellt von Band 1 und 2. Damit ist das komplett abgeschlossen und zielt genau in die Richtung, wo ich letztes Mal auch so ein bisschen mit Horde hingegangen bin. Eine Fantasy-Story. Fangen wir ganz von vorne an. Am Anfang stellen wir fest, es ist Krieg auf der Welt. Eine Stadt wird bombardiert. Und wir sehen ein kleines Mädchen, das irgendwo Schutz suchen soll mit der Mutter. Und die Mutter hat ein Schwert dabei. Ist scheinbar eine Kriegerin oder ähnliches. Und weist ihr Kind an, bleib hier zurück. Hier bist du sicher. Ich muss nochmal raus. Und das Ergebnis ist, dass die Mutter nicht wiederkommt. Und das Kind in einem Waisenhaus aufwachsen muss. Mhm. Und dann gibt es den einen schicksalhaften Tag, da wird sie abgeholt aus dem Waisenhaus und sie lernt, dass sie von ihrem Onkel ein Haus geerbt hat, ein riesiges Haus. Ihr Onkel ist Magier, sie kriegt quasi nur den Schlüsselbund in die Hand gedrückt, kommt zu dem Haus und es ist mehr ein Turm, würde ich sagen, ein riesiger Turm, der bis in den Himmel ragt. Und der Hintergrund dessen ist, dass das Dorf in der Nähe unbedingt jemanden haben möchte, der verantwortlich für diesen Turm ist, denn dort entkommen immer wieder Monster, es kommen mal Flutwellen vorbei im Dorf und irgendwer muss ja für diese Schäden verantwortlich sein. Damit ist dieser Bonus, das Haus zu bekommen, eigentlich vielmehr eine Verantwortung, die ihr aufgebürgt wird. Und es ist schon klar, in dem Moment, wo sie durch die Tür kommt, bekriegen sich Kobolde mit irgendwelchen Soldaten, die da unterwegs sind. Banditen sind auch da. Und sie kommt so zwischen diese ganzen Parteien, die es da gibt. Und alle haben aber eins gemein, sie suchen einen geheimen Raum in all diesen Dungeons, die es da gibt. Ja. Denn das Haus ist relativ dynamisch unterwegs. Nicht nur, dass hinter jeder Ecke Magie und Überraschung lauern, auch die Räume wechseln sich ab. Also wenn ein Raum nicht mehr gebraucht wird, dann entsorgt er sich selber. Und dafür entsteht ein anderer Raum. Das alles ist auf der einen Seite super spaßig. Viel Slapstick-Humor, viele wirre Figuren, die aber irgendwie alle immer einen schönen Kern haben. Und eine wahre, handfeste Geschichte, der man gerne folgt. Und die auch so einen ernsten Fantasy-Anstrich hat. Mhm. Natürlich begeht sie eine Heldenreise auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite sind so viele absurde Ideen drin, dass ich mir das gerne gefallen lasse, so eine klassische Geschichte erzählt zu bekommen, während ich durch diese Gänge und Flure des Turms fliehe oder laufe mit ihr zusammen und immer neue Sachen zu entdecken habe. Das Ganze ist dann auch in so einer Optik, wo ich sagen würde, boah, das könnte einfach ein Animationsfilm sein. Also sehr klare Linien, digital koloriert, nicht zu viele Details, immer so gerade angemessen, dass du auch einen angenehmen Lesefluss hast. Und mich würde gar nicht wundern, wenn morgen die News rauskommen, hier, das wird als Serie adaptiert. Das würde funktionieren. Ursprünglich wohl erschienen als Webcomic. Okay. Das sieht man den ersten Seiten noch mehr an als den späteren. Also da sieht man wirklich so einen Progress, wie es dann auch komplexer und besser wird. Ich glaube, später ist es dann auch nicht mehr in einem Webcomic erschienen. Ist im Englischen wie im Deutschen erschienen und zum Schluss gab es da wohl einen Kickstarter, um das Ganze zu finalisieren, weil das irgendwie über 10 Jahre oder so gelaufen ist. Weil es sind eigentlich 4 Alben und ist dann in 2 Hardcover-Bänden gekommen, mit jeweils irgendwie 200 Seiten. Und das war toll. Das war richtig, richtig toll. Deswegen, wer sich von so Fantasy angesprochen fühlt, wer sich von Rollenspiel angesprochen fühlt, was du gerade alles genannt hast, absolut, das hier ist auch.
Ja.
Das ist natürlich nicht so ernst, das ist alles ein bisschen lustiger, aber trotzdem hat es ein episches Finale, es hat tolle Figuren, mit denen man mitfiebert, und hat diesen Witz halt immer mal wieder mit drin, mit wirren Charaktereigenschaften, die immer wieder sich Bahn brechen bei den Figuren. Ganz, ganz toll, kann ich jedem nur empfehlen, da mal reinzugucken. Ich werde es auf jeden Fall dem Ente empfehlen, mit dem ich Fables mache.
Ja.
Der wird dann auch noch von mir in die Hand gedrückt bekommen.
Ist bei Carlsen erschienen, ja?
Ist ursprünglich, glaube ich, die ersten 2 sind bei Carlsen erschienen, dann ging es aber ins Kickstarter. Und im Kickstarter sind im ersten Band diese 2 Carlsen-Alben drin und im zweiten Band dann das Finale. Also Album 3 und 4, die nie bei Carlsen gekommen sind. Bei Quimby kann man das zum Beispiel aktuell kaufen.
Sehr gut.
Ja.
Sehr schön.
Das war wirklich toll. Schön, dass er auf uns zugekommen ist. Da bin ich froh, dass ich das angenommen habe, die PDFs zu nehmen und zu lesen. Jetzt werde ich es mir noch physikalisch in den Schrank stellen wollen.
Okay. Damit man uns nicht nachsagt, dass wir uns hier nur mit Independent-Sachen beschäftigen, habe ich ja noch ein kleines bisschen Superhelden-Update mitgebracht. Du hast Absolute Batman 2 noch nicht gelesen, ne?
Nein, ich habe es noch nicht geschafft.
Ah, okay. Dann lass mich zumindest ein kleines Update geben. Ja. Also handlungstechnisch, wie formuliere ich es so spoilerfrei wie möglich, Bruce arbeitet sich nach wie vor weiter durch Black Mass Schergen durch. Alfred recherchiert weiter die Bewegung und Motivation von Bruce im Hintergrund. Wir kriegen aber auch mehr Background-Informationen zu Bruce' Vergangenheit aus Kindheitstagen oder jugendlichen Tagen und seiner Freundschaft zu Croc, Penguin, Riddler und so weiter. Was mir hier an der Ausgabe besonders gefallen hat, war, dass Snyder und Dragotta versuchen, oder was heißt versuchen? Das war meine Interpretation. Ob das jetzt Absicht war, weiß ich nicht. Oder das war mein Eindruck, dass sie versuchen, die Action-Dynamik aus den Christopher Nolan-Filmen zu channeln.
Okay.
Und das hat mir echt gut gefallen. Ja. Es war weitestgehend kurzweilig, aber nicht wirklich schwächer als das erste Heft. Es war halt ein kürzeres Heft. Es war ein wenig weniger Worldbuilding, als wir das noch in der ersten actiongeladenen Ausgabe hatten. Aber es gab ein paar starke Momente in Sachen Charakteraufbau, Action und sehr viel diskutable Diskussionsmasse, sagen wir so rum, zum Batmobil am Ende des Heftes.
Okay.
Dass man wahrscheinlich, wenn man irgendwie die US-Medien verfolgt, Comic-Medien verfolgt, sowieso schon gesehen hat, bevor man das Heft in der Hand hatte. Ja, fühlt sich bisher recht frisch an, immer noch recht stark und für mich tatsächlich mit einer der stärkeren Arbeiten, die ich in der letzten Zeit von Snyder gelesen habe. Also ich bleib dabei, ich bin sehr gehypt von der Reihe.
Sehr gut, sehr gut. Ja, das, ich werde das auch unbedingt weiterlesen. Ja. Das war ja, dafür war der Hype auch genug bei mir. Interessant. Klingt auf jeden Fall interessant. Ich habe auch ein bisschen Superheldenkram gelesen, denn ich habe es endlich geschafft, dass zumindest das erste Paperback von den zwei, die wir bisher im Deutschen haben, der aktuellen Hulk-Reihe von Philip Kennedy Johnson und Nick Klein zu lesen. Inhaltlich, du kennst es ja, bist du da auf Stand? Weiß ich gar nicht. Wir haben es noch
nicht ganz auf Stand. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, was die aktuelle jetzt bei Marvel Unlimited war, aber definitiv nicht aktuell. Ich müsste aber deutlich über das erste Paperback gelesen haben.
Mit Sicherheit. Im ersten Paperback ist das Annual drin, was ja so ein bisschen den Weg bereitet für die Story, die dann kommen soll. Und 1-5 sind mit drin. Die zweite Geschichte ist die mit Man-Thing.
Ja.
Ja. Und inhaltlich kann man es, glaube ich, relativ einfach zusammenfassen. Bruce Banner und Hulk waren sich noch nie so uneinig wie in dem Moment.
Das ist sehr euphemistisch formuliert.
Das ist sehr euphemistisch.
Ich glaube, das hatten wir schon einige Male, diesen Disput.
Ja, den Disput schon, aber so extrem kenne ich ihn zumindest bisher nicht.
Ja.
Denn eigentlich möchte der Hulk gerne Banner komplett töten, damit er für immer existieren kann. Das ist die einzige Motivation, die der Hulk hat. Und Bruce' Motivation ist, das halt zu überleben und ihn irgendwie im Schach zu bekommen. Währenddessen wird eine, ich glaube im Deutschen hieß es Mutter des Schreckens, ich weiß nicht, wie sie im Englischen heißt, wird freigelassen durch einen Zufall, so wie das halt so ist auf der Welt. Irgendwie werden irgendwelche Dämonen immer freigelassen. In dem Fall scheint es irgendwie eine Art spirituelles Wesen zu sein. Ergebnis ist, Monster, Zombies, Untote laufen über die Erde und sind eigentlich auf der Suche nach dem Hulk, denn natürlich ist er der Schlüssel dazu, dass irgendwie alle Monster und Untoten auf der Erde wandeln können und nicht nur die geringen. So, das ist der Plot im Inneren, vom Superheldenstandpunkt her. Interessanter finde ich tatsächlich die ganze Beziehung Bruce, Banner und Hulk. In welchen Momenten bricht sich der Hulk durch? Da ist ganz viel Body-Horror mit drin. Unglaublich tolle Bilder von Nick Klein, der das gut zu umreißen weiß. Und das hat mich richtig reingesogen. Das war cool.
Und vor allem die Dynamik mit dem Mädchen, das fand ich eigentlich ziemlich cool.
Ja, die muss noch ein bisschen, ich glaube, es kommt noch ein bisschen später. Also ja, die ist jetzt dabei gewesen, die ist jetzt aber immer viel mitgerannt, würde ich jetzt einfach so sagen.
Ja.
Und es hat jetzt gerade so die ersten ein, zwei Fünkchen an Beziehung zu dem Mädchen gegeben.
Ja, ja. Die Background-Story zu dem Kind, das fand ich ziemlich heftig. Also dafür, für das in einem kanonischen Superhelden-Comic bei Marvel auch eher untypisch, so finster darzustellen, ja. Das fand ich ziemlich cool.
Ja, ich hoffe, da kommt noch ein bisschen mehr im zweiten Band jetzt. Den habe ich auch schon hier, den werde ich auch zeitnah lesen. Ich würde aber sagen, wer auf Horror steht, im Speziellen auf Body Horror, der sollte in die Hulk-Reihe reinlesen.
Ja. Es wird halt oft bemängelt, also dass auch Johnson jetzt wie Ewing davor es versucht halt in die Horrorrichtung zu drücken und weiter weg vom Superheldenstatus. Ich meine, das war schon, na, nicht revolutionär, aber das ist ein zu großes Wort dafür. Was Besonderes, dass Ewing mit seinem vorgegangenen Run halt so einen Horror-Comic daraus gemacht hat, weitestgehend losgelöst vom Marvel-Universum. Ja. Und Johnson setzt das jetzt so ein bisschen vor. Viele Leserinnen und Leser, das ist zumindest so, was ich so im Netz gelesen habe, haben sich gewünscht, dass es mal wieder in eine andere Richtung geht. Dadurch wirkt es halt nicht ganz so frisch, wenn man halt gerade den Run davor auch gelesen hat.
Das verstehe ich, ja.
Mir gefällt halt Nick's Artwork noch ein bisschen besser als im vorgegangenen Run. Einfach, weil er ein unfassbar guter Zeichner ist. Aber storytechnisch finde ich es bisher gut, aber mit Luft nach oben.
Ja, also ich fand es atmosphärisch halt vor allem cool.
Ja,
also
atmosphärisch
ist gut. Die Story mit dieser Mutter des Schreckens, ja, geschenkt. Also darum geht es mir nicht, wenn ich das lese. Mir geht es um die Atmosphäre, in die ich mich da reinbegeben kann. Und es ist halt nicht der shiny Superheld, wo alles glatt gebügelt ist und wo das größte Problem ist, dass gerade irgendein Alien wieder angreift. Und das gefällt mir ganz gut, dass es sich sehr um Hulk und Bruce Banner dreht und nicht um irgendeine kosmische Bedrohung, die man sowieso nicht greifen kann.
Ich hatte vor einiger Zeit, das ist aber wirklich schon eine Weile her, hier schon mal den Image-Titel The White Trees erwähnt und empfohlen. Ja. Das ist eine sehr, sehr komplexe Miniserie, bestehend aus zwei Heften gewesen. Das war gerade ein Witz. Chip Zdarsky und Chris Anka und Matt Hollingsworth haben die gemacht. War eine Fantasy-Story, ursprünglich, wie gesagt, bei Image Comics erschienen, die jetzt nochmal neu aufgelegt wurde, weil sie einen Nachfolger gemacht haben mit The Whisper Queen. Und das habe ich jetzt am Stück nochmal gelesen gehabt, also alle fünf Ausgaben quasi. Die hatte ja noch bei dem Vorgänger die ersten beiden Hefte. Das gab es jetzt nochmal gesammelt auch aus dem Anlass. Kann man, wenn man möchte, komplett alles, was ich jetzt anspreche, bei Global Comics nachlesen. Da ist es mittlerweile verfügbar. Wenn ich es zusammenfassen müsste, was den Plot bei The White Trees betrifft, wäre es eine Badass-Pride-Version von Legolas, Aragorn und Gimli.
Schön.
Ja. Wie die Figuren heißen, werde ich nicht aussprechen, weil die sehr konsonantenlastig sind und ich jedes Mal Schmerzen in der Zunge kriege. Da hat sich Chip Zdarsky wirklich was einfallen lassen.
Hat er Bock gehabt, ja?
Ah, die Namen, meine Fresse. Ja. Es geht in der Prämisse her um drei Kriegsveteranen, die trotz persönlicher Dispute abermals zusammenkommen müssen, da ihre erwachsenen Kinder im Getümmel eines aktuell laufenden Krieges verschwunden sind. Ja, verteilt auf zwei Hefte. Ist eine Fantasy-Story. Es gibt sehr viel Action. Es gibt bekannte Fantasy-Tropes. Es geht primär um Familiendynamik als um das, was eigentlich als Plot-Aufhänger dient. Es geht um Schuld, es geht um Vorwürfe, es geht um Sühne von Vätern, die Verantwortung von Eltern in Zeiten des Krieges gegenüber ihren Kindern. Und Zdarsky arbeitet dabei, vor allem Chris Anka als Zeichner, sehr oft mit expliziten Szenen. Sowohl was die Action betrifft, aber auch was Sexualität betrifft. Mhm. Geht's in alle Richtungen, in vollkommen alle Richtungen. Weitestgehend bekannte Plot-Elemente, sagte ich schon, dennoch ein ziemlicher Page-Turner gewesen mit einem Hammer-Blockbuster-Artwork von Chris Anka. Ich mochte damals, als ich das erste Mal gelesen habe, vor allem das Artwork. Das war so flat, so toll, bunt koloriert, die Figuren sahen krass aus, gerade die Hauptfigur mit Krylos, glaube ich, hieß er, hatte ein sehr geiles Figurendesign. Und sie war von der Story her für die Zeit eigentlich abgeschlossen. Nun haben sich Zdarsky und Anka aber gedacht, das frischen wir nochmal auf und erzählen die Geschichte weiter. Und die setzt tatsächlich fast unmittelbar nach dem Ende von The White Trees an. Da ich jetzt das Ende von The White Trees nicht vorwegnehmen will, bleibe ich ein bisschen vage, weil sonst hämmere ich da das Finale voraus und das möchte ich nicht. Diesmal sind es drei Hefte, nicht nur zwei. Das Kreativteam bleibt bestehen. Die ehemalige Chefattentäterin des Königs bricht aus dem Gefängnis aus. Also das heißt, wir haben andere Figuren als in der ersten Handlung. Um ihr Kind vor einem Antagonisten oder einer Antagonistin namens The Whisper, die Whisper Queen, zu retten. Ja. Ähnliche Tropes wie im Vorgänger. Es geht wieder um Familiensystematik. Es geht wieder um Eltern, die der Verantwortung gegenüber ihren Kindern nicht gerecht werden. Diesmal haben wir aber eine deutlich greifbarere Antagonistin, weil wir halt auch wirklich eine Gegenspielerin haben, die präsent wird und nicht nur Veteranen, die sich in das Kriegsgetümmel bewegen, um ihre Kinder zu finden. Die Antagonistin, also die Whisper Queen, erinnert doch schon ein bisschen stark an Mike Mignolas Hecate aus Hellboy. Das ist okay. Sie bleibt noch ein bisschen blass. Der Einsatz, der bisher kam, war ziemlich gut. Warum sage ich bisher? Weil wenn man es zu Ende liest, ohne jetzt irgendwie den Cliffhanger oder das Ende zu verraten, merkt man bereits am Beginn des dritten Heftes, das ist ein Auftakt. Also Zdarsky und Anka haben vor, hieraus ein größeres Franchise zu machen.
Ah, okay.
Ja. Soll nicht bei dieser Miniserie bleiben. Das finde ich ziemlich geil, weil es ist eine Menge Potenzial drin. Auch wenn sie sich jetzt technisch gesehen, ich will nicht sagen wiederholt, das wäre ein bisschen zu negativ, aber naja, sie setzen die Elemente, die sie in The White Trees angesetzt haben, hier fort, frischen das nochmal auf, gehen aber in eine andere Richtung dabei. Und ich bin gespannt, wie sie es weiterbauen, weil es ist ein bisschen mehr Worldbuilding drin als noch in der ersten Miniserie. Das Worldbuilding müsste zunehmen, wenn sie das jetzt fortsetzen, und da bin ich gespannt, was sie machen. Chip Zdarsky hat das Potenzial dafür, der ist ein Autor, der gut genug dafür ist, um sowas hinzukriegen. Ich hoffe, sie verrennen sich nicht.
Ja.
Ich will noch einen Satz zu Anchors Artwork sagen, weil gerade das, was mir am ersten Teil so gefallen hat, ist hier nicht da. Dieses flatte Blockbuster-Artwork ist hier gar nicht da. Also man merkt, dass Chris Anker seinen Zeichenstil etwas geändert hat, aber nicht wirklich im Negativen. Also das, was er hier macht, es ist schroffer, es ist ein gröberer Zeichenstil, der wilder und nicht so glatt wirkt. Aber das passt trotzdem. Die Farben sind doch nicht so grell von Matthew Hollingsworth diesmal. Die sind eher ein bisschen dunkler gehalten, ein bisschen mehr Sepia. Es sieht alles ein bisschen älter aus. Das passt wunderbar zu der Story. Und auch wenn das in eine andere Richtung geht, von der Optik her, sieht es trotzdem qualitativ extrem hochwertig aus. Also, The White Trees und The Whisper Queen, beide hintereinander lesen, lohnt sehr. Gefällt mir.
Interessant.
Ja.
Ich habe es mir gerade rausgesucht.
Mhm.
Es steht ja drunter Black Sand Tale.
Genau, das ist die Welt.
Ja, also das klingt Black ja auch danach, als wenn da noch viel mehr kommt, ja.
Ja, ja. Hat mir sehr gut gefallen, kann ich nur empfehlen.
Cool. Das kommt auf die Leseliste. Na toll.
Mhm.
Na toll.
Komm, wegen dir kaufe ich mir Lucius Taschenbuch jetzt. Als
nächstes. Vollkommen zu Recht. Mhm. Wo wir schon mal drüber gesprochen haben, als das erste Issue im Englischen rauskam, war The Sacrificers.
Mhm.
Und ich habe dann nicht weitergelesen, weil ich hörte, dass es eventuell die Chance gibt, dass es im Deutschen kommt. Und jetzt ist es da. In Print, in Deutsch, in unseren Regalen von Splitter.
Danke wie schön. Dafür.
Wie schön. Du bist, glaube ich, so gut wie auf Stand bei der Reihe, ne?
Mir fehlen, glaube ich, 2 Hefte aktuell,
ja. Ja, das ist für mich, das ist viel näher auf Stand, als ich es bin.
Ja.
Ich habe jetzt die ersten 6 gelesen.
Mhm.
Für die Leute, die das nicht sagt, es geht im Kern um ein Land namens Tomorrow, ein Paradies, würde man wahrscheinlich sagen. Eigentlich hat niemand der Bewohner irgendein Problem, es gibt genug zu essen, jeder hat Wohnraum, es geht allen gut, und dafür sorgen 5 mächtige Familien, die eine Art Metawesen sind, von den Bewohnern als Götter angesehen werden. Und alles, was sie dafür wollen, dass ihr Volk so leben kann, wie es möchte, dass es so zufrieden ist, wie es möchte, ist, ein Kind muss geopfert werden. Alle 20 Jahre war es, glaube ich. Oder noch
so lang?
Ich glaube, 20 Jahre war es, ja. Ich glaube, die Tochter beschwert sich. Also eine Tochter eines dieser Häuser ist gerade 18 geworden und erwartet eigentlich, dass es teilnehmen darf, weil das zum ersten Mal in ihrer Lebenszeit ein Fest ist, dieses Opferfest, wozu die geopfert werden müssen. Es darf aber nicht teilnehmen. Und die Handlung spielt dann auch, fokussiert sich auf der einen Seite auf die Tochter, die gerne ihren eigenen Kopf durchsetzen möchte und nicht versteht, was da passiert. Es geht um die 5 Familien und die Beziehungen zueinander. Und es geht natürlich um diese Opferkinder und was mit denen passiert.
Mhm.
Und warum es denn notwendig ist, überhaupt diese Kinder zu opfern. Und ist ein großer Fantasy-Epos, der, finde ich, hervorragend funktioniert und ganz viel Spaß macht. Das Buch ist die Tage angekommen bei mir und ich habe mich abends hingesetzt, wollte so die ersten 2 Hefte lesen, bin sofort einmal gerusht durch die ersten 6.
Auch wenn das bei dem Artwork eigentlich ein Frevel ist.
Es ist ein absoluter Frevel und damit habe ich mich wahrscheinlich auch noch am längsten aufgehalten mit diesen unfassbaren Bildern, da immer wieder Details zu suchen, die Figuren zu betrachten. Ich finde das total geil, weil so die Völker, die dieses Land bewohnen haben, sind Tieren nachempfunden, verschiedensten.
Mhm.
Und wir starten mit diesen Tauben. Und alleine das sieht so geil aus. Diese Tauben mit diesen Taubenköpfen und den Schnäbeln, dann aber irgendwie menschliche Körper, wo der Vater dann auch so ein bulliger Typ ist. Ganz faszinierend, ganz, ganz toll, mit tollen Farben. Und da du fast auf Stand bist, bist du wahrscheinlich mindestens so begeistert wie ich.
Extrem begeistert. Das ist wirklich eine der deutlich besseren Arbeiten, auch wenn er sehr viele gute Arbeiten gemacht hat, zuletzt von Rick Remender momentan. Highlight ist aber das Artwork von Max Fiumara. Für Leute, die eher andere Sachen lesen, den kennt man aus dem Hellboy-Universum vor allem. Hat sehr viel Abe Sapien für Mike Mignola gezeichnet, wo er schon ganz, 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 ganz groß punkten konnte bei vielen Leserinnen und Lesern. Ich finde es extrem stark. Ich finde vor allem das Worldbuilding rund um die Gottheiten, diese vermeintlichen Gottheiten. Mhm. Das fand ich so stark. Diese Motive mit der Sonne, die Motive mit, ich muss jetzt vorsichtig sein, weil ich nicht weiß, was alles jetzt im ersten Band vorkam und was dann später schon kam, weil ich daraus nichts verraten will. Sagen wir, wenn die Welt um die Gottheiten erweitert wird und weiter beleuchtet wird, ich glaube, das kam erst nach dem ersten Band.
Da war schon ein bisschen was drin im ersten.
Ein bisschen was war da schon drin.
Ich glaube, verraten können wir schon, so eine dieser Gottheiten, der ist zum Beispiel die Sonne.
Ja, ja.
Und das Gegenstück ist dann natürlich der Mond. So. Und auch das Zusammenspiel der beiden. So, wer hat eine Leidenschaft für wen? Wie entsteht das? Das sind alles so Dinge, die da beleuchtet werden.
Ich meine tatsächlich noch was Späteres, was dann kommt. Okay. Das kennst du jetzt noch nicht. Mhm. Das ist wirklich ein absolut fantastisches Worldbuilding.
Ich finde die Idee vor allen Dingen so toll. Ne? Also es geht dann viel um Erbnachfolge und wer darf eigentlich wann was antreten. Und wie kann es eigentlich sein, dass es gerade diese fünf Familien sind, die so lange da herrschen, dass... Ja, ich finde auch, das Konzept ist toll. Also diese Idee einfach zu sagen, essentielle Dinge sind Metawesen, die auch auf derselben Erde wandeln.
Und das halt verwoben mit dieser Klassismus-Problematik bei den vermeintlichen Opfern, in Anführungszeichen hier gerade, die dargeboten werden sollen und den Familien, denen klar gemacht wird, dass das was Besonderes ist und dass das, dass man sich freuen kann darüber, wenn man als dieses Opfer dient und wenn man dann irgendwann rausbekommt, wofür diese Opfer tatsächlich dienen. Das ist heftig. Das ist ein heftiger Aufhänger.
Ja, mit einem schönen Prise Religionskritik. Also da habe ich mich wirklich gefreut, dass Splitter das bringt. Ich hoffe, das läuft gut. Die haben ja schon jetzt öfter anklingen lassen, dass die amerikanischen Titel nicht gut bei denen laufen. Leute, wenn ihr euch zu Weihnachten einen Comic holen wollt, dann schreibt den ganz oben mit auf die Liste.
Ja.
Ich glaube, da werdet ihr ganz viel Spaß mit haben.
Ja. Wir haben noch einen.
Wir haben noch einen.
Vor dem habe ich ein bisschen Angst gehabt.
Vor dem hast du ein bisschen Angst gehabt?
Vor dem habe ich ein bisschen Angst gehabt. Ich habe mir ja schon durchgelesen, du noch nicht ganz, ne?
Ich hab's noch nicht ganz. Ich glaube, ich bin jetzt Anfang fünftes Heft.
Ja.
Daher kann ich nur Eindrücke teilen, aber über viel mehr könnte ich bei dem Comic sowieso nicht reden, habe ich das Gefühl.
Ich auch nicht und ich habe es nicht gelesen. Das ist heute mein Bossfight. Das war heute wirklich mein Bossfight. Solch einen Titel habe ich schon eine ganze Weile nicht mehr gelesen.
Wir reden über Precious Metal.
Ja.
Und Precious Metal spielt also im selben Universum wie Little Bird, aber 35 Jahre vorher.
Also
Fragezeichen.
Ist technisch gesehen der Nachfolger eigentlich Prequel zu Little Bird. Ist eine offizielle Vorgeschichte dazu und der erste große Output nach Little Bird aus diesem Universum von Darcy van Poelgeest, Ian Bertram und Matthew Hollingsworth, den wir heute schon mehrfach hatten.
Ja, genau. Die Handlung
ist existent.
Nein, man kann es, glaube ich, schon runterbrechen. Wir sind die ganze Zeit unterwegs mit dem sogenannten Mod-Tracker Max Weaver.
Ja.
Und der sammelt modifizierte Menschen quasi ein. Und er ist auf der Jagd nach einem Kind. Und erstmal wirkt da nichts Besonderes dran an diesem Kind, bis auf, dass es halt gemoddet ist, also körperlich gemoddet. Es stellt sich dann aber heraus, dass verschiedenste Parteien dieser Welt Interesse an dem Kind haben, weil es wohl besondere Fähigkeiten haben soll. Und von da an stolpert er so von einem Missgeschick ins nächste.
Von einer Katastrophe ins nächste.
Ja, in die genau. Genau.
Wer Little Bird gelesen hat, weiß um diesen sehr, sehr faschistoiden Gottesreligiosen Gottesstaat, der dort aufgebaut wurde, den sehen wir hier, ich will nicht sagen in den Anfangstagen, sondern eher so, ja, sagen wir fünf Minuten vor der Übernahme.
Ja, genau. Also so Religion ist schon ein echt großes Thema.
Ja, daher
aber hat noch nicht. Genau, daher auch die Mod-Tracker, hat aber noch nicht die komplette Regierung übernommen, wie wir es dann ja in Little Bird haben, genau, wo sie quasi die Anführer von allen sind, auch Initiator dieses Kriegs. Also in Little Bird, wenn wir zurückgucken, ging es ja eigentlich darum, dass diese Religion gerade Krieg gegen alle führt, die Religion nicht annehmen, mhm, und nahezu den ganzen Planeten eingenommen haben.
Ja, genau. Und da sind wir jetzt kurz davor, technisch gesehen, dass diese Regierungsform, will ich es mal nennen, auch wenn es keine ist, implementiert wird, und Max ist unterwegs, um diese gemoddeten Menschen, die in diesem gesellschaftlichen Bild nämlich keinen Platz mehr haben sollen, ausfindig zu machen. Der Plot ist natürlich deutlich komplexer und das ist gleichermaßen das Problem, aber auch eine der Stärken dieses Comics. Ich sag's mal so, so einen Comic liest man nicht allzu oft.
Nee, überhaupt nicht. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich es nicht komplett geschafft habe. Zum einen war ich überrascht, das sind 6 Hefte, aber die haben jeweils 50 Seiten.
Ja.
Da war ich naiv. So, und hab gedacht, ja. Das schaffst du locker, dann stellst du fest, nee. Und dann ist da diese Handlung gepaart mit den Bildern, die einem echt viel abverlangen.
Ja.
Also da musst du wirklich aufmerksam sein, da musst du viel reininterpretieren. Da ist viel Meta mit drin.
Da ist nichts gefällig, da ist nichts, so wie man es aus den obligatorischen Superhelden-Comics kennt, bei dem einem jeder Plot irgendwie auf die Nase gebunden wird und dann 3 Seiten später nochmal erwähnt wird, auf die Gefahr hin, dass man das vergessen haben könnte. Das ist sehr verschachtelt erzählt. Die Motivation dahinter ist ebenfalls sehr verschachtelt erzählt. Das ist ein Comic, der dazu einlädt, mehrfach gelesen zu werden. Der eigentlich einladen ist schon das falsche Wort, weil der zwingt dazu, mehrfach gelesen zu werden. Das Problem ist, dass, wenn man das so beschreibt, klingt es negativ. Aber genau das ist die Stärke eigentlich daran. Ich meine das vollweg positiv. Es ist ein fantastischer Comic, wo ich noch nicht beurteilen kann, obwohl ich es einmal komplett gelesen habe, wie fantastisch er ist.
Ja.
Ich habe hier für mich eine Situation, dass ich beim mehrfachen Lesen in unterschiedliche Richtungen gehen kann. Ich kann es noch besser finden. Ich kann es ernüchternder finden. Ich habe Spaß daran gehabt und trotzdem war es Arbeit, diesen Comic zu lesen.
Ja, wirklich, ich weiß, was du meinst, ja.
Und ich habe die 6 Hefte hintereinander gelesen. Wirklich komplett hintereinander gelesen in 2 bis 3 Tagen. Also wenig dazwischen. Und es war ein Mindfuck. Es war wirklich ein totaler Mindfuck. Was mit so vielen Faktoren zu tun hat, ob es jetzt die komplexe und verschachtelte Handlung ist, ob es dieses absolut herausragende Artwork von Ian Bertram ist.
Mhm.
Ich weiß gar nicht, worüber wir eigentlich zuerst reden sollen bei diesem Comic.
Ich glaube, grundsätzlich kann man erstmal sagen, wer an Little Bird Spaß hatte, wird auch hieran Spaß haben. Denn das macht, also, das erfindet es erstmal nicht neu, diese ganze Welt nicht, sondern erzählt sie erstmal weiter. Wobei Little Bird noch ein wenig geradliniger war, was die Handlung angeht. Mhm. Da wird es hier mit Sicherheit komplexer. Aber, also bei Little Bird war die Faszination für mich auch nicht die Handlung, sondern es war die Welt drumherum, diese Religion, die da gebaut wurde. Und das hat man hier auch. Hier kriegt man noch einen besseren Einblick, würde ich sogar fast sagen. Weil man ein bisschen mehr mitbekommt, wie diese Religion noch um Macht ringt.
Ja.
Wie sie nicht einfach nur da sind, sondern wie sie auch Angst davor hat zu fallen und es nicht zu schaffen. Und da ist dieses Kind halt ein großes Schlüsselelement für. Und das andere, was mich immer fasziniert hat, ist halt diese optische Welt, also diese organischen Formen, die immer da sind, die Körper, wie die funktionieren und auf der anderen Seite halt die Architektur, die sehr geometrisch ist, die immer irgendwie in Quadern funktioniert und du hast diese 2 Gegensätze, die immer aufeinandertreffen, und das hast du auch hier, deswegen würde ich sagen, es ist schon, also die Faszination strahlt es dieselbe aus, wie Little Bird sie eigentlich hatte. Und so fängt es dich auch ein als Leser. aber es fordert dir viel mehr ab. Also sie haben festgestellt, guck mal, optisch haben sich jetzt die Leute daran gewöhnt, die wissen jetzt, was sie kriegen. Und jetzt müssen wir nochmal einen draufsetzen. Und das habe ich das Gefühl, das haben sie über die Story gemacht. Über verschiedene Konzepte, über, da sind glaube ich auch manchmal nur so Ideen drin, die einfach verbaut wurde. Boah, wäre doch interessant, wenn eine Cypher-Welt so funktionieren würde. Und deswegen werfen wir das auch noch mit rein.
Darcy Van Purgis hat, war ja mit Little Bird seine erste Comic-Auskopplung, die er geschrieben hatte. Er hatte dann noch überraschenderweise, was ich vorhin erst beim Recherchieren rausbekommen habe, eine Critical Role-Miniserie geschrieben.
Ah, okay.
Story. Und dann hatte er noch einen Sci-Fi-Thriller, den ich hier auch schon besprochen habe, Lotusland. Der ist, glaube ich, bei Boom Studios erschienen. Also der Mann schreibt komplizierte und verschachtelte Handlungen. Das war bei Lotusland nicht anders. Das war auch schon verschachtelter und komplexer, als wir das jetzt bei Little Bird kannten. Und das scheint sein Stil zu sein. Wenn ich jetzt einen Autoren nennen müsste, bei dem ich ähnliche Konzepte ebenfalls wiederfinde und die mich genauso herausfordern als Leser, müsste ich Grant Morrison sein.
Ja, verstehe ich. Wenn ich Richtung Franco-Belgisch gucke, würde ich so Jodorowsky würde ich auf jeden Fall mit in den Raum werfen. Genau. Möbius würde ich mit in den Raum werfen. Ja. Das geht ganz stark so in die Richtung.
Ja, ja. Also nur um euch jetzt irgendwie zu verdeutlichen, was wir damit meinen, wenn wir sagen verschachteln, weil wir das andauernd sagen. Das ist eine Handlung, die ich glaube in den Grundelementen verstanden zu haben, aber von den Metaebenen, die möglicherweise da sind oder wo ich glaube, dass sie da sind, noch nicht mal ansatzweise begriffen zu haben. Ja. Weil da noch so viel drin ist, was ich noch nicht entdeckt habe. Und das hier ist jetzt das Potenzial da, dass das entweder als absolut fantastisch komplexes Meisterwerk sich entpuppt oder als total aufgeblasener artifizieller Nonsens.
Ich glaube, man kann es tatsächlich als beides ansehen, je nachdem, wie man möchte.
Ja.
Es wird dir ja auch als Leser ganz viel dir selber überlassen oder du musst ganz viel hinnehmen.
Ja.
Also es gibt so eine Situation, da scheint unser Hauptcharakter zu sterben, weil er von einem Schwert durchstochen wird.
Mhm.
Dann wird das Schwert wieder rausgezogen, vermeintlich kurze Zeit später wird er wieder wach. Uns wird nicht erklärt, was passiert ist. Uns wird nicht erklärt, wie er wieder wach geworden ist. Du musst das hinnehmen.
Ja.
Und damit musst du erstmal in dem Moment leben. Und das fällt, glaube ich, auch so schwer.
Ja, ja. Also das
weil
ist
zusammenhangslos und fragmenthaft wirkt.
Ja. Das ist dieses konsequente Brechen mit bestimmten Plot-Elementen, die wir kennen. Bei Filmen oder Serien nennt man das herablassend irgendwie Plot-Convenience. Aber dafür wäre es irgendwie zu einfach. Weil ich nicht glaube, dass es genau das ist. Aber es könnte das sein. Ja,
genau.
Ich habe mich am meisten an solchen bestimmten Momenten aufgehangen, also beispielsweise als er am Strand sitzt und diese Flüchtlingsboote beobachtet. Da sind so manche Szenen dabei, als er sich dann an seine Kindheit erinnert und selbst auf diesem Flüchtlingsboot unterwegs ist. Da sind manche Momente dabei gewesen, die so eindrucksvoll inszeniert waren, ob jetzt vom Artwork her oder einfach nur vom Pacing her und von der Art und Weise, wie es geschrieben wurde, wo ich mich wirklich minutenlang dran aufgehalten habe, weil die wirklich sehr, sehr eindrucksvolle, weil das eindrucksvolle Momente waren in dieser Situation. Und dann später kommen wieder Sachen, wo ich mir denke, was passiert hier gerade? Ich begreife das gerade nicht. Ist ein sehr herausfordernder Comic. Und ich hatte bei der Hälfte das Gefühl, solche Titel erscheinen nicht allzu oft im Jahr.
Nee, gar nicht. Ich glaube, das ist auch schwierig, ein Publikum damit zu finden.
Mhm.
Also ich glaube, wenn du den ersten Titel gelesen hast, dann ist das oft einfach zu anstrengend. So, das ist nichts, wo du denkst, boah, da war ein harter Arbeitstag. Jetzt was Entspannendes zum Runterkommen.
Ja.
Ja.
Ich wollte dich noch was fragen, ob du das nachvollziehen kannst. Für mich hatte dieser Comic von der ersten bis zur letzten Seite so eine durchgehende Melancholie, die ich... Und das ist jetzt ein hanebüchener Vergleich wahrscheinlich, aber vielleicht könnt ihr es auch nachvollziehen, wenn ihr das gelesen habt, die mich manchmal an sehr, sehr düstere Ghibli-Momente erinnert hat.
Ja, kann ich absolut nachvollziehen, denn es funktioniert es ist eine Schwere, es funktioniert immer so ein bisschen körperlich.
Ja.
Und das macht Ghibli dann ja auch, dass man das an den Protagonisten sieht und das machen die hier auch. Doch, das.
Ja, verstehst du ungefähr, was ich meine?
Ja, ich verstehe komplett, was du meinst, ja.
Und dieses Gefühl einer sich annähernden Gewissheit, dass tatsächlich bald alles zur Hölle fahren wird.
Ja, das,
was ich
die Welt ist halt doch scheiße. Und das
ja,
ist
genau. Ganz stark. Egal, wie es ausgeht, du weißt, das wird nicht gut enden. Es wird sehr wahrscheinlich nicht gut enden. Und selbst wenn es gut enden wird, ist das Gut nicht gut. Ja.
Ja.
Das, dieses Gefühl hast du die ganze Zeit. Und das musst du aber erstmal schreiben können. Dass du sowas transportierst, dass du dem Leser oder der Leserin solch ein Gefühl gibst in jeder einzelnen Seite. Und das fand ich bemerkenswert. Das fand ich absolut bemerkenswert. Das ist ein sehr dichter, atmosphärischer Comic, der herausfordert, der möglicherweise überkomplex und aufgeblasen ist, möglicherweise genau das Gegenteil ist, weil einfach die Lesenden es nicht begreifen, so wie ich. Das kann sein, aber vielleicht auch nicht. Und das wird man nur herausfinden, indem man sich sehr, sehr intensiv mehrfach mit diesem Werk beschäftigt. Daher die Frage, deiner Meinung nach ein empfehlenswerter Comic?
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Einem muss klar sein, das ist nichts zum Abschalten, das ist herausfordernd, das möchte auch was von dir. Ich würde jetzt auch sagen, du solltest vielleicht Little Bird vorher gelesen haben, nicht gestern, aber zumindest schon mal ein bisschen her, denn auch Figuren finden ihren Weg nochmal hier rein. Aber ja, den sollte man mal lesen, vor allen Dingen, wenn einem Little Bird gefallen hat.
Ja.
Wenn dir das schon nicht gefallen hat, dann wirst du hiermit auch nichts anfangen können.
Ja.
Dann lassen liegen, dann ist auch egal.
Also Precious Metal zählt definitiv zu den Comics, die man Leuten geben kann, wenn man möchte, dass sie definitiv nie wieder Comics lesen. Also wenn dich jemand fragt, kannst du mir einen Comic empfehlen und du willst nicht, dass der nie wieder einen Comic anfasst, dann gib ihm Precious Metal, weil das wird er danach nicht machen. Außer er ist ohnehin schon etwas abstrakt gepolt im Kopf, dann könnte es passieren, dass genau das Gegenteil erreicht wird. Von meiner Seite aus auch definitiv eine Empfehlung, aber nehmt euch dafür Zeit und lest das nicht so von wegen, ich muss jetzt noch irgendwas lesen, weil ich kurz vorm Einschlafen bin oder damit ich noch was runterkriege vom Lesestapel. Das ist das nicht. Das ist ein Comic, wo ihr auf den richtigen Moment wartet, dass ihr die Muße habt, dass ihr die Geduld habt und dass ihr die Aufmerksamkeitsspanne für schwere Kost habt. Und wenn ihr das habt, und das ist einer dieser Titel, der möglicherweise 2 Jahre auf eurem Lesestapel liegt, bevor ihr ihn anfasst. Aber irgendwann kommt der Tag, an dem ihr genau in dieser Stimmung seid. Und dann ist nur wichtig, dass ihr in der Lage seid, euch daran zu erinnern, dass irgendwo in eurem riesigen Lesestapel noch Precious Metal liegt und dann greift ihr zu. Und dann habt ihr genau das, was ihr braucht, um diesen Comic zu lesen.
Exakt. Und versprecht nicht, in irgendeinem Podcast das nächste Woche zu besprechen, weil dann kommt dieser Moment nicht und dann musst du das nämlich trotzdem lesen.
Das war der Fehler bei uns, ja.
Hab ich von einem Freund gehört, ja.
Ja, ja.
abschließend bleibt natürlich nur noch zu sagen, ich hoffe, es kommt bei Crosscult. Ich hoffe, aber wir haben
da eben schon über Crosscult ursprünglich erschienen, genau.
Genau, da ist Little Bird erschienen in einer tollen Form, also Überformat, richtig schön groß, Hardcover. Da auch nochmal in dem Format Precious Metal, würde mich riesig freuen. Schauen wir mal.
Ja. Und Darcy Van Poelgeest bleibt ein Autor, dem wir definitiv viel Aufmerksamkeit schenken sollten zu den Sachen, die er publiziert.
Yes.
Das war's mit Comics für heute. Hast du noch eine Medienempfehlung oder vielleicht sogar 2 mit?
Eine habe ich dabei.
Ich hab 2, okay, erzähle.
Ich erzähle, ich war vorgestern Abend im Kino und habe Konklave gesehen.
Ah, ja, habe ich gelesen. Also in der Überschrift zumindest.
Ja, Ralph Fiennes spielt die Hauptrolle, was ja schon Grund genug ist, sich den Film anzugucken, wie ich finde. Es geht
also Voldemort, darum, Ralph Fiennes.
Ja, genau, Voldemort. Voldemort spielt in dem Fall ein Kardinal, denn der Papst verstirbt, das ist so die erste Szene, also muss ein Konklave abgehalten werden, also die Wahl eines neuen Papstes. Die Kardinäle dieser Welt werden zusammengerufen und Ralph Fiennes kommt die Aufgabe zu, das Ganze zu organisieren. Und wie das so ist beim mächtigsten Amt in so einer großen Organisation, wollen sehr viele das haben. Es gibt verschiedenste Kandidaten, die schon intern gehandelt werden. Und während des Konklaves schottet man sich komplett ab im Vatikan. Es kommt nichts von außen rein, es geht nichts raus. Also das Konklave muss ohne den Einfluss von außen quasi stattfinden. Und in diesem abgeschotteten Vatikan werden verschiedenste Dinge aufgedeckt, verschiedenste Kandidaten haben verschiedenste Geheimnisse, wie sich das so gehört. Der ganze Film geht 2 Stunden, es wird eigentlich nur gesprochen. Und es ist so ein guter Thriller. Er sieht toll aus, tolle Kamerafahrten, eine schöne Handlung, die darüber, es ist nicht so die Handlung ist nicht so drüber, weißt du, was ich meine? Ja. So oft ist dann ja so, jetzt kommt, der hat ein Kind ermordet und der ist
überambitioniert.
Ja, ja, genau, ist es überhaupt nicht. Es ist nicht religionskritisch, aber geht kritisch mit der Kirche um. Ja. Das fand ich auch sehr schön, dass man da nicht grundsätzlich gesagt hat, wir schlagen auf religiösen Menschen rum, aber auf der Organisation Kirche durchaus, aber auch nicht zu sehr. Und die Schauspieler sind fantastisch. Die Zeit ist nur so weggeflogen. Selbst meine Frau, die mir aus Gefallen mit war, war hinterher ganz begeistert. Auf jeden Fall Oscar-Anwärter und kann ich nur empfehlen. Wenn ihr ins Kino kommt, guckt Konklave.
Hast du schon gesagt, von wem der Film ist?
Nee, habe ich noch gar nicht.
Ich habe gerade nachgeguckt und das ist für mich allein schon ein Grund, da reinzugucken. Das ist nämlich der deutsche Regisseur Edward Berger, der als letztes im Westen nichts Neues gemacht hat.
Exakt, exakt, genau. Das ist das zweite Werk, dann, also das neueste Werk nach Im Westen nichts Neues von ihm. Mhm. Und ist auch, glaube ich, eine Romanverfilmung, was wir hier sehen, wieder.
Spannend finde ich, ist der erste Film, den er macht, wo er nicht selbst das Drehbuch schreibt. Da war ich jetzt schon ein bisschen skeptisch. Aber geschrieben hat Peter Strawn und der hat unter anderem für einen meiner Lieblingsspionagefilme das Drehbuch geschrieben, nämlich für Dame König als Spion.
Ach, krass.
Ja, derselbe Drehbuchautor, der das geschrieben hat. Nice, setze ich mir definitiv auf die Liste, das klingt genau nach
unbedingt
für mich.
Unbedingt.
Danke für die Empfehlung. Ich habe auch noch zwei kleine Medienempfehlungen, eine musikalische und eine Streaming-Empfehlung. Obligatorisch musikalisch, weil jetzt am Freitag das neue Opeth-Album erschienen ist,
wow.
The Last Will and Testament. Das erste Album seit, ich glaube 2008, seit Watershed, seitdem sie das Growlin, quasi Mika Jakerfeld das Growlin gelassen hat und eher in die 70s Cockrock-Richtung gegangen ist. Ich fand die Alben immer sehr toll, die danach erschienen sind, aber wir haben jetzt das erste Album seit 2008, was wieder Death-Metal-Elemente hat. Das ist ein Konzeptalbum. Ich habe bisher zweimal durchgehört. Mhm. Ich musste nämlich am Freitag noch das Auto in die Werkstatt bringen und die Werkstatt ist am Ende unseres Ortes mit fast 40 Minuten Fußweg. Das war perfekt, um einmal beim vom Weggehen von der Werkstatt und wieder zum Hingehen, um das Auto wieder abzuholen, jeweils das Album knapp durchzuhören. Ist hammergut, ist wirklich richtig, richtig
gut. Sehr gut.
Ja, tolles Album.
Ich habe noch nicht reingehört, aber da steht ganz oben auf der Liste.
Dann noch eine Streaming-Empfehlung. Einen kurzen Anime-Film, der bei Amazon Prime veröffentlicht wurde, nämlich Look Back heißt der, ist basiert auf dem One-Shot des Chainsaw Man-Mangaka Tatsuki Fujimoto. Und keine Sorge, wer Chainsaw Man gesehen hat, kriegt gleich Panik. Es ist nichts in diesem Genre. Es ist ein Drama zweier junger Mädchen, die als Schulmädchen anfangen, Mangas zu zeichnen für ihre Schülerzeitung und versuchen, eine Mangaka-Karriere, das ist ein geiles Wort, aufzubauen. Eine sehr ruhige, langsame, berührende Geschichte, die kurz ist, tatsächlich. 59 Minuten hat der Film. Amazon hat sich die Rechte an dem Stream exklusiv gesichert, weswegen ihr das aktuell bei Prime Video gucken könnt. Habe ich gestern Abend gesehen. Meine Frau fand ihn furchtbar. Sie sagte, das ist die Anime-Version von Birdman. Und Birdman ist der Film, den sie am meisten hasst. Also der
Alejandro-Iñárritu-Film.
Ja, ich liebe Birdman, ich weiß es. Ja, genau, genau so reagiere ich auch jedes Mal. Ist bei uns der Running Gag. Ich habe einmal mit ihr Birdman gesehen, als sie nicht die Stimmung dafür hatte. Wenn du Birdman mit einem Menschen siehst und der Mensch hat nicht die Stimmung für solch einen Film, wird dieser Film automatisch zum ultimativen Hassobjekt für diesen Film.
Ja, das
für diesen Menschen.
Ja, das
und das ist bei meiner Frau passiert. Und meine Frau hatte gestern Abend null Bock, irgendwas zu gucken. Und ich sagte, ey, ich habe da Lust reinzugucken. Und habe mir den Film angeguckt und sie hat dann immer so alle 5 Minuten vom Smartphone auf den Fernseher geschaut und fand den Film nachher grauenvoll. Hatte genau das Gegenteil davon. Ist ein sehr schöner, ruhiger Film mit toller Musik, toll erzählt, tollen Figuren. Nicht zu lang mit 59 Minuten, nicht zu kurz. Ist wirklich eine sehr runde Sache. Also wenn ihr gerade ein Prime-Video-Abo habt, nehmt den mit. Den solltet ihr gucken. Ist wirklich gut.
Ja, guck mal, dann schreibe ich mir den auf, weil das haben wir.
Look Back heißt er.
Look Back. Cool. Das war unsere 150. Folge Power in Comic Podcast. Mhm. Du müsst die regulären Folgen. Ihr merkt, wir haben große Überraschungen dabei gehabt. Das war die große Party.
Wir haben tatsächlich 6 Monate lang, glaube ich, überlegt und geplant, was könnte man machen, haben auch ein paar Ideen ausprobiert. Das ist aber nicht so aufgegangen, wie wir es wollten. Und irgendwie sind wir dann trotzdem mit dem wöchentlichen Portfolio so dermaßen schnell an die 150 rangerauscht, dass ich erst wirklich in der Aufnahme checke, dass wir mittlerweile schon da angekommen sind. Oh.
Ja. Ja, macht aber gar nichts. Irgendwann werden wir mal nachfeiern, alles das, was wir hier so machen.
Ja, wir feiern einfach, dass wir nach all den Jahren immer noch dabei sind, dass wir nach all den Jahren noch mehr Spaß denn je an der Sache haben und wir feiern vor allem, dass ihr nach all den Jahren immer noch dabei seid und mithört über das Feedback, das wir bekommen. Wir haben ja diverse Hörerinnen und Hörer, die regelmäßig Feedback uns geben, uns anschreiben. Danke dafür. Das Feedback ist sehr wichtig für uns,
ja.
dass wir nicht nur immer auf die Playzahlen gucken, sondern auch gelegentlich mal von euch erfahren, dass ihr Spaß daran habt oder auch Sachen, die euch nicht gefallen. Das ist sehr wichtig für uns, weil nur so können wir dafür sorgen, dass wir in die richtige Richtung gehen.
So ist es. So ist es.
Vielen Dank also auch an euch da draußen.
Yes, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir gehen jetzt ins Wochenende, ins Restliche. Und wir hören uns nächste Woche wieder, vielleicht sogar schon mit der Panini-Vorschau.
Stimmt, die wäre dran.
Die wäre dran. Gucken wir mal. Wenn sie denn dann morgen kommt, so wie angekündigt, dann könnten wir nächste Woche eine Panini-Vorschau aufnehmen.
Das wäre fantastisch, weil dann bräuchte ich mir keinen Druck mit anderen Titeln machen und könnte weiter Solo-Leveling lesen.
Ja, das sieht ganz gut für dich aus.
Ja, super. Alles klar. Macht's gut da draußen.
Bis dann. Ciao.